Im Juli 1942 beginnen dann in beiden Teilen Frankreichs, sowohl im besetzten Teil als auch im Vichy-Regime, die Festnahmen der ausländischen Juden.
Also ich glaube, der Fanatismus war da. Das war, für mich ist Hitler sehr zentral in dieser Geschichte, was nicht bedeutet, wie man es in den 50 Jahren zum Beispiel immer wiederholte. Also ja, da gab es diese böse Dämon, nicht wahr, Hitler, und niemand anderer. Nein, nein, es ist Hitler in seinem Kontext. Ja, also Hitler ohne Unterstützung, nicht nur Unterstützung, aber begeisterte Mitmachen von Hunderten, Tausend, vielleicht Millionen von Deutschen und anderen Kollaborateuren, ja, im Ausland wäre zu nichts gekommen. Also es geht um eine ganze Gesellschaft, aber selbstverständlich die Entscheidungen mussten und in dem Führerstaat, faktisch, die kamen aus der, was genannt war, die höchste Instanz, nicht wahr? So war es halt. Himmler konnte nicht auf eigene Faust da irgendwie solche ganz grundsätzliche Entscheidungen nehmen. Er bekam die Anweisungen vom Führer und so weiter, nicht wahr? Warum hat sich Hitler entschieden, die Juden zu ermorden, gerade im Spätherbst 1941? Vielleicht hat er sich viel, viel früher dazu entschieden. Das kann man ja nicht wissen. Die Pläne aber, die man konkret irgendwie herum diskutierte, waren Pläne für eine Art territoriale, wie ein Reservat, nicht wahr? Erst in der Lublin-Umgebung in Ostpolen, Ostgeneralgouvernement, dann, als dies ganz also unmöglich war, war der Madagaskar-Plan da, so Frankreich ist jetzt geschlagen und man wird die Insel Madagaskar nehmen und alle Juden Europas nach Madagaskar schicken, unter Bewachung der deutschen Polizei. Das heißt also, die würden lange nicht am Leben bleiben. Nicht wahr? Es ging immer um Pläne, die letzten Endes zu der Dezimierung der Juden Europas kommen sollten, aber nicht notwendigerweise zur Tötung hier und gleich am Ort und Stelle. Nicht wahr? Das ist der Unterschied, aber nicht, dass da ein jüdischer Staat irgendwie in Madagaskar zu errichten wäre. Und dann kam es, der dritte und letzte Territorialplan war, als die Entscheidung zum Angriff auf die Sowjetunion kam, dann dachte man vielleicht Nordrussland, Sibirien, so etwas. Als dies alles unmöglich wurde während die Entwicklung des Krieges selbst und als, wie Sie in Ihrer Frage sagten, als die erste große Militärkrise kam, meines Erachtens, ja, es gibt Kollegen, die meinen, es war schon im Oktober entschlossen, vielleicht, aber logischerweise, logisch in der Logik des Systems, ja, war es, wenn der Krieg zu der Stelle kam, dass Hitler sogenannt prophezeit er in seiner berüchtigten Rede am 30. Januar 1939, wenn der Krieg zu einem Weltkrieg wird, dann würden nicht die arischen Völker umkommen, sondern würden die Juden vernichtet. Also jetzt war der Krieg soweit. Die USA kamen in den Krieg und Hitler erklärte den Krieg an die USA am 11. Dezember 41, aber gerade vorher, ein paar Tage vorher, und niemand konnte diese Konjunktur irgendwie vorsehen, haben die Russen vor Moskau, sind sie zum Gegenangriff gegangen. Also es gab für die Wehrmacht ganz schlimme Schwierigkeiten an der Ostfront, kein Sieg da, und Amerika, wie man sagte, nicht mit dem Riesenpotenzial obwohl Japan da war, aber Amerika als die größte industrielle Macht der Welt schon oder am Weg dazu kam in den Krieg. Also das war jetzt ein totaler Krieg, wie Hitler erwähnte vorher. Und jetzt musste man, und da kommt der Punkt selbstverständlich, die inneren Feinde, die in 1917, 18 Deutschland zu Niederlage brachten, mit dem Dolchstoß, nicht wahr, also die Revolutionären oder was nur, die Juden, mussten jetzt also gleich irgendwie ermordet werden, um nicht wieder ein 1917, 18 zu erleben.
Das zivilisierte, nicht rassistisch eingestellte Deutschland hat sich kaum, beinahe gar nicht, gegen dieses nationalsozialistische Projekt gewehrt. Unterlassene Hilfeleistung oder Mittäterschaft? In einem seiner Hauptwerke, Das Dritte Reich und die Juden, die Jahre der Verfolgung 1933 bis 1939, setzt sich Saul Friedländer mit dem Versagen der deutschen Eliten auseinander.
Mittäter nicht, oder das wäre also in ganz wenigen Fällen wirklich der, könnte man so reden. Ich glaube nicht, man kann von Mittätern sprechen, aber es geht ja nicht darum. Es geht darum, dass wenn sich von Anfang an die Eliten, sowohl die Geistlichen wie die Intellektuellen, sich gegen die Judenmaßnahmen, die antijüdischen Maßnahmen etwas sich geäußert hätten, also 33 gegen den Boykott oder gegen die Rassengesetze, die ersten, also das Gesetz für die Wiederherstellung des Berufsbeamtentums und so weiter und so weiter, dann, da Hitler ein Pragmatiker war, nicht nur ein Fanatiker, aber auch ein Pragmatiker, ist schwer zu wissen und schwer zu annehmen, dass er seinen ganzen Kurs geändert hätte, aber jedenfalls es wäre für ihn eine richtige Schwierigkeit gewesen am Anfang an, weil er damals noch ganz unsicher war, wie werden Leute reagieren auf verschiedenen anderen Sachen. Dass keine Stimme sich da erhoben hat, aber wirklich keine. Nur ganz vage Erklärungen in sehr seltenen Fällen. War ja für ihn ein Art Zeichen, dass die bürgerliche Gesellschaft in Deutschland nichts unternehmen wird, Eliten oder das Bürgertum und seine Eliten nichts unternehmen werden gegen sein Regime in den radikalsten Schritten. Und ich glaube, diese Art Passivität ist eine, die auch dann die Passivität der Bevölkerung, aber die Eliten selbstverständlich sind ja die Führende, auch hätten sich die Eliten geäußert, sagen wir, Kardinal Faulhaber hat ja die Advent-Predigten gepredigt, aber die waren nicht sehr eindeutig, was die Juden, die Juden von damals betraf. Eigentlich, er sagte ganz klar, damit beschäftigte er sich nicht, sondern mit dem Alten Testament. Und das war schon ein Unterschied. Also da klar nichts gesagt war, konnte die Führerschaft ja fühlen und die Bevölkerung verstehen, dass gegen die Juden, die antijüdischen Aktionen nichts unternommen wird.
Die jüdischen Deutschen hatten keine konkreten Möglichkeiten zum Widerstand. Ohnehin stellten sie keine einheitliche gesellschaftliche Gruppe dar.
Die einzige Möglichkeit wäre mehr emigrieren, nicht wahr? Aber man konnte damals wirklich, ich betone es die ganze Zeit, ich weiß nicht, ob es klar genug herauskommt im Buch, die Juden in Deutschland konnten ja nicht sehen, was passieren würde, wie das niemand eigentlich vorsehen könnte. Die am Anfang emigriert sind, und ganz richtig so, haben dann, es ist nicht, dass die besser einsahen, dass es zur Katastrophe kommen wird letzten Endes, aber irgendwie haben die gleich reagiert auf was schon schlimm genug war, 33, nicht wahr? Die anderen, die Schwierigkeiten der Emigration muss man ja nicht noch einmal betonen, dachten die hatten ja auch, die waren, die Zeichen dazu waren für die logische Weise da. Die dachten, dass sie es irgendwie durchhalten können. Also es wird schlimm, es wird noch schlimmer, aber irgendwie wieder ins Ghetto zurück wäre da dann die Parole. Und wir halten es aus in Deutschland, wo wir immer gelebt haben. Und dann werden vielleicht bessere Zeiten kommen. Das war wahrscheinlich die Einstellung bis 38. Nach den ökonomischen, also Schlägen von 38 und dann der sogenannte Reichskristall nach der Pogrom vom 19. November war es dann die Panik. Aber dann war es sehr spät und es war schwieriger und schwieriger überhaupt rauszukommen.
Und wie viele, nicht nur aus Deutschland, saßen schließlich endgültig in der Falle, als Hitler seine Eroberungskriege zunächst gewann. Für sein Standardwerk Die Jahre der Vernichtung, das Dritte Reich und die Juden 1939 bis 1945 hat Saul Friedländer darüber ausgiebig geforscht. Das Ausmaß des Unrechts, die Vielschichtigkeit, ist auch für den Forscher immer wieder erschreckend.
Ja, ist ein schwerer Punkt. Das Mangel an Solidarität der Juden unter sich in Frankreich, also es geht jetzt um meine Umgebung, haben die französischen Juden alles getan, um die ausländischen Juden, und wir waren, meine Eltern und ich, waren ja ausländische Juden, tschechische Juden, also ohne Pass überhaupt, nur mit einer Bewilligung dort zu bleiben, aber die Polizeibewilligung, nicht wahr? Wir waren jetzt die ersten Opfer, also die französische jüdische Gemeinschaft unter der Leitung des Consistoire und der ganz einheimischen französischen Juden wollten von Anfang an, als die Pétain-Regierung zur Macht kam, unter deutsche, irgendwie unter deutsche Kontrolle, wollten die alle Verfolgung, alle Maßnahmen eigentlich, antijüdische Maßnahmen gegen die ausländischen Juden richten. Es sollte in diese Richtung gehen und da wäre die französische jüdische Gemeinschaft wäre, so hofften sie, irgendwie ungetastet bleiben. Und in der Tat, die ersten Opfer waren die ausländischen Juden, waren wir. Nicht nur, weil die französische Regierung sah, dass dies von allgemeinen Franzosen gut, nicht kritisch irgendwie betrachtet würde, also Nummer eins, aber Nummer zwei, weil ob das einen Einfluss hatte oder nicht, ist noch fraglich, aber jedenfalls die einheimischen Juden wollten es auch so und zeigten kein großes Erschüttern, solange es um die ausländischen Juden ging. Also das ist nicht, dass ich das nicht wusste, aber ich wusste es nicht in solchen Details und ich wusste nicht, dass sich eigentlich wieder und wieder spielte in anderen besetzten Ländern. Man findet immer die Einheimischen gegen den angekommenen Juden. Und das, wissen Sie, für Antisemiten ist die jüdische Solidarität ja ein mythisches Thema, nicht wahr? Also die Juden, das Weltjudentum, diese mythische Macht, nicht wahr, die da zusammensteckt und die Welt beherrschen will. Es war gerade der Gegenteil. Die Juden, jede Gruppe, nationale Gruppe oder auch anders, hat irgendwie versucht, die Wucht der Verfolgung und Vernichtung, wie weit man es wusste, an die anderen, die neu angekommenen Gruppen. Auch in Osteuropa übrigens, als die deutschen Juden hin in die Ghettos kamen, dann ist es so gegen die deutsche Einwanderer so passiert, von Seite der polnischen Juden, nicht wahr? Also die Sache war allgemein. Nun, was interessant vielleicht da ist, ist, dass dann kleine Kreise, also die Solidarität war, also es ging um keine Solidarität auf dem, ja, auf der höchsten Ebene, aber dann gab es kleine Gruppen, religiös, jüdisch meine ich, oder politisch und so, die sehr stark zusammenhielten und versuchten, ihren ganz nah, irgendwie nah gebundenen Mitgliedern zu helfen, zionistische Gruppen, oder zusammen, sagen wir, zu kämpfen und zu sterben, aber nicht die anderen zu verlassen. Ja? Was wieder aber merkwürdig ist, und das hat mit mir, meinen persönlichen Erinnerungen wenig zu tun, ist wie akribisch, könnte man sagen, also wie intens auch die Feindschaft zwischen diesen kleinen Gruppen war. Dass die rechtsstehenden Zionisten, Betar und die Revisionisten also, waren ganz verfeindet von Seite der linksstehenden Zionisten. Und als der Ghetto-Aufstand in Warschau, als die Vorbereitungen dann in Gang waren, haben die zwei Seiten miteinander nicht kooperiert. Die Betar-Leute haben dann gekämpft in ihren Teil der Stadt und die Linkszionisten auf den anderen Teil.
Als ausländische jüdische Flüchtlinge geraten auch die Friedländers sofort in Gefahr, deportiert zu werden. Im Nachhinein betrachtet, begehen die Eltern im Frankreich Anfang der 40er Jahre den entscheidenden Fehler, als sie sich dazu entschließen, ihren Sohn in einem katholischen Internat zu verstecken und als Geschwisterpaar den illegalen Grenzübertritt zu versuchen. Doch in der Situation selbst werden sie vor allem die Gefahren für ihr 10-jähriges Kind im Blick gehabt haben, an ihrer Seite bei Nacht und Nebel durch unbekanntes Terrain zu irren. Am 30. September 1942 schreiben sie an eine Vertraute:
Wir haben nach einer sehr anstrengenden Reise die Schweiz erreicht und wurden abgeschoben. Man hatte uns nicht richtig informiert. Wir erwarten nun unsere Überführung ins Lager von Riefsalt, wo man in der Ihnen wohlbekannten Art und Weise über unser Schicksal entscheiden wird. Wir haben keine Worte, um Ihnen unser Elend und unsere Verzweiflung zu beschreiben. Außerdem haben wir kein Gepäck mehr. Können Sie sich unseren psychischen und physischen Zustand vorstellen? Vielleicht könnte uns eine Intervention in Vichy das Schlimmste ersparen. Es ist nicht das Lager, vor dem wir uns fürchten. Sie wissen das. Wir bitten Sie inständigst, uns zu helfen, wenn Sie nur die geringste Möglichkeit dazu haben. Handeln Sie schnell. Man wird sicher in Vichy eine Lösung finden, die für uns weniger katastrophale Folgen hätte. Vergessen Sie den Kleinen nicht.
Am 5. Oktober werfen sie Quäkern, die in den Bahnhöfen die Durchfahrt der deportierten Transporte erwarten und die letzten Briefe der Unglücklichen weiterleiten, ihre letzte Nachricht zu.
Madame, ich schreibe Ihnen aus dem Zug, der uns nach Deutschland bringt. Im letzten Moment habe ich einem Vertreter der Quäker 6000 Franc und ein Armband mit Anhängern und einer Dame ein Briefmarkenalbum zur Weiterleitung an Sie übergeben. Heben Sie alles für den Kleinen auf. Und nehmen Sie zum letzten Mal unseren Dank und die herzlichsten Wünsche für Sie und Ihre ganze Familie entgegen. Lassen Sie den Jungen nicht im Stich. Gott möge Ihnen alles vergelten und Sie und Ihre ganze Familie segnen. Elli und Jan Friedländer.